Hallo und herzlich willkommen zur EduKa-Podcast-Serie Digitalisierung der Bildung. Mein Name ist Benjamin Volland. Und heute greifen wir zum letzten Mal wichtige Ergebnisse aus unserem Bericht mit demselben Titel, also Digitalisierung der Bildung, auf. Und wir fassen noch einmal leicht, oder besser gesagt leichter, verdaulich zusammen, was seine Ergebnisse für das Leben, Lehren und Lernen an den Schulen der Schweiz bedeuten. Fragen zum Einsatz digitaler Technologien in der Bildung und zu deren Effekten sind Teil eines boomenden Forschungsfelds. Im Jahr 2001 wurden weltweit etwa 13.000 Artikel zu diesem Themenbereich veröffentlicht. 20 Jahre später waren es schon mehr als 100.000 Artikel pro Jahr. Und auch die Relevanz des Themas hat stark zugenommen. Unter den 20 wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften im Bereich Erziehungswissenschaften gab es 2011 drei, die spezifisch auf den Themenbereich digitale Medien zugeschnitten waren. 10 Jahre später waren es schon 5. Die wissenschaftliche und auch die nicht so wissenschaftliche Literatur ist in der Zwischenzeit also extrem umfangreich. Und selbst wenn man nicht so genau hinsieht, findet man viele scheinbar oder tatsächlich widersprüchliche Ergebnisse. Die Folge ist, dass man eigentlich jede beliebige Position mit mindestens einem passenden Studienergebnis untermauern könnte. So ein Vorgehen wäre sicher eine tolle Basis für ein Businessmodell, für so eine Art Service, der aus der Masse an Literatur alle mir passenden Studienergebnisse herausfiltert. Aber als Grundlage für eine evidenzbasierte Bildungspolitik ist so ein Vorgehen natürlich denkbar ungeeignet. Und heute soll es daher darum gehen, wie man in der Flut dieser Ergebnisse die überzeugenden von etwas weniger überzeugenden Studien unterscheiden kann. Also was eine gute Studie ausmacht und auf was man allenfalls achten sollte, wenn man so eine schöne Studie vor sich liegen hat und wissen möchte, wie glaubhaft und relevant sind denn eigentlich die da vorgebrachten Behauptungen.
EduKa, agent novateur.
Ein erster und der vielleicht wichtigste Punkt ist es, sich klarzumachen, dass die Ergebnisse vieler wissenschaftlicher Studien falsch sind, selbst dann, wenn die Studien gut gemacht sind. Und das hat zum einen mit der dominanten Tradition statistischer Auswertungen zu tun. In dieser Tradition versucht man abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein vorliegendes Ergebnis durch eine zufällige Ziehung einer sehr unglücklichen Stichprobe zustande gekommen ist, also letztlich dem puren Zufall geschuldet ist. Diese Wahrscheinlichkeit kann man schätzen. Und wenn sie einen bestimmten Wert unterschreitet, dann sagt man, ein Ergebnis sei statistisch signifikant. Die Grenzwerte, an die man sich dabei immer noch relativ sklavisch hält, wurden 1925 von dem unglaublich umtriebigen und bis heute sehr einflussreichen Mathematiker Ronald Fisher definiert. Der magische Wert liegt hier bei 5%. Das ist der Wert, der traditionell als so klein wahrgenommen wird, dass ein zufälliger Fehler als unwahrscheinlich und damit als akzeptabel gilt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass in einem von 20 Fällen ein statistischer Test fälschlicherweise ein signifikantes Ergebnis ausspuckt. Und stark vereinfacht heißt das, dass allein 2021 im Forschungsfeld zu digitalen Medien mehr als 3.400 Studien veröffentlicht wurden, die rein zufällig falsch sind. Und da der Grund ja der Zufall ist, lässt sich nicht mal sagen, welche das sind. Die Konsequenz daraus ist, dass man den Ergebnissen einer einzelnen Studie, so neu, so gut und so spannend sie sein mögen, mit größter Vorsicht begegnen sollte. Genauso selten wie eine Schwalbe den Sommer macht, erlaubt eine Studie valide Rückschlüsse oder sinnvolle Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das ist übrigens der Grund dafür, warum Studien über Studien, sogenannte Meta-Analysen, so hilfreich sind. Die erlauben nämlich, die Ergebnisse vieler Studien zusammenzufassen und damit zu verstehen, in welchem Umfang die Ergebnisse einer Studie durch andere Studien bestätigt werden. Leider sind zufällige, stichprobenbasierte Fehler nicht die einzige Quelle für Probleme oder Verzerrungen in der wissenschaftlichen Literatur. Potenziell schwerwiegender sind da die aktuellen Anreizsysteme in der Forschung. Dazu zählt vor allem die Tatsache, dass in der Welt der Forschung neue und statistisch signifikante Ergebnisse nach wie vor größeren Anklang finden und leichter veröffentlicht werden können als Studien, die entweder keine statistisch signifikanten Effekte finden oder in Anführungszeichen nur bekannte Ergebnisse replizieren. Publikationen sind sowas wie ein Fähigkeitsausweis in der Wissenschaft. Sie verschaffen Reputationen, sie verschaffen Anstellungen, sie verschaffen Zugang zu Forschungsgeldern. Und diese Kombination, also die Bedeutung von Publikationen für die eigene berufliche Zukunft und die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, dass eigene Arbeiten veröffentlicht werden, wenn die Ergebnisse darin statistisch signifikant sind, schafft Anreize für zwei sehr ungute Verhaltensweisen. Zum einen entsteht ein Anreiz, bewusst oder unbewusst statistische Berechnungen so lange leicht abzuändern, bis die Ergebnisse statistisch signifikant sind, beziehungsweise statistisch nicht signifikante Ergebnisse einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ein Phänomen, das die schöne Bezeichnung P-Hacking trägt. P oder P, weil der Wahrscheinlichkeitswert, von dem wir gesprochen haben, auch P-Wert heißt. Und zum Zweiten führt es zu einer Art Selbstzensur unter Wissenschaftlern, indem nicht signifikante Ergebnisse gar nicht erst für eine Publikation eingereicht werden, sondern in der Schublade verschwinden oder eben im Begutachtungsprozess abgelehnt werden. Beide Phänomene, P-Hacking und Selbstzensur bzw. Zensur, sind weiter verbreitet, als es einem lieb sein kann. Eine Studie aus dem Jahr 2019 zeigt zum Beispiel, dass der Anteil nicht signifikanter Ergebnisse in der veröffentlichten psychologischen und biomedizinischen Literatur von gut 10% auf über 60% steigt, wenn die Gutachter ausschließlich Untersuchungsdesign und Methoden, aber nicht die statistischen Ergebnisse begutachten. Wenn wir annehmen, dass ähnliche Zahlen auch für die Erforschung digitaler Medien in der Bildung gelten und es gibt wenig Grund zur Annahme, dass es da anders wäre, dann müssten konservativ geschätzt zusätzlich zu den 67.000 empirischen Studien, die im Jahr 2001 veröffentlicht wurden, noch einmal gut 67.000 Studien entstanden sein, die aufgrund fehlender Signifikanz nicht veröffentlicht wurden. Dieses, sagen wir mal, Ausblenden nicht signifikanter Ergebnisse aus der Literatur, also von Studien, die zum Schluss kommen, dass ein Effekt eben nicht nachweisbar ist, hat Konsequenzen. Es führt dazu, dass publizierte Ergebnisse ein verzerrtes Bild der Realität wissenschaftlicher Daten vermitteln. Und es bedeutet, dass auch durchschnittliche Effekte, die mit Hilfe von Meta-Analysen aus der Literatur gerechnet werden, die tatsächlichen Effekte in der echten Welt sehr wahrscheinlich überschätzen. Das heißt, wenn der durchschnittliche Effekt in der Literatur negativ ist, dann malt er wahrscheinlich ein zu pessimistisches Bild der Welt. Wenn er positiv ist, ist der durchschnittliche Effekt wahrscheinlich übertrieben optimistisch. Und hier kommt die große Stärke der Bildungsberichterstattung ins Spiel. Da wird die Literatur nämlich als Ganzes begutachtet und bewertet. Und das erlaubt eben die Qualität der veröffentlichten Studien einzuschätzen und die bekannten Probleme in der Literatur, wie eben Publikationsverzerrungen, zu berücksichtigen. Und auf der Basis lässt sich dann auch einfach besser einschätzen, wie realistisch und wie substanziell bedeutsam die Ergebnisse eigentlich sind. Ein Beispiel, wo solche Überlegungen, solche Evaluationen relevant sind, betrifft die Literatur zu den Effekten verschiedener digitaler Hilfsmittel, also zum Beispiel adaptive Lernprogramme, auf das Lernen. Zu der Frage gibt es sehr viele Untersuchungen mit großen Qualitätsunterschieden und teilweise stark widersprüchlichen Ergebnissen. Wer sich inhaltlich dafür interessiert, dem sei der erste Podcast dieser Serie mit dem Titel Lernen mit digitalen Medien, es ist kompliziert empfohlen. Aus diesen ganzen Studien kann man sich jetzt auf diejenigen konzentrieren, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Zum Beispiel auf experimentelle Untersuchungen, weil die sich tendenziell besonders gut für die Identifikation von kausalen Effekten eignen. Und dann findet man im Mittel einen positiven mittleren Effekt mit einer Effektstärke von etwa 0,4 über all diese Experimente. Das ist ein guter Wert und man könnte jetzt freudig der Welt verkünden, dass die Technologie wie vorhergesehen funktioniert und dass der Unterschied zwischen denen, die diese Technologie nutzen und denen, die sie nicht nutzen, etwa ein Jahr Schulbildung ausmacht. Aber, und natürlich kommt jetzt ein Aber, betrachtet man die durchschnittliche Anzahl an Teilnehmenden an diesen Experimenten, dann stellt man schnell fest, die ist relativ klein. In Tat und Wahrheit hat das mittlere Experiment nur etwa 110 Teilnehmende. Für Studien mit dieser geringen Anzahl an Teilnehmenden ist es sehr unwahrscheinlich, statistisch signifikante Effekte zu finden, die kleiner sind als dieser Wert von 0,4. Man spricht dann davon, dass der statistische Test unter diesen Voraussetzungen wenig Trennschärfe oder im Englischen Power hat. Und unter der Annahme, dass nicht veröffentlichte und veröffentlichte Studien etwa die gleiche Anzahl an Teilnehmenden haben, bedeutet das, dass es wahrscheinlich viele Experimente gibt, die Effekte von unter 0,4 finden, aber aufgrund fehlender Signifikanz, weil zu wenig Teilnehmende, nicht veröffentlicht, sondern schubladisiert wurden. Dass also der durchschnittliche Wert von 0,4 deutlich zu hoch ist. Und tatsächlich zeigt eine Untersuchung dieser experimentellen Literatur aus dem Jahr 2015, dass durchschnittliche Effekte von veröffentlichten Studien mit bis zu 80 Teilnehmenden fast dreimal größer sind als die durchschnittlichen Effekte von Studien mit über 250 Teilnehmenden. Und die Untersuchung zeigt auch, dass die Effekte veröffentlichter Studien die Effekte nicht veröffentlichter Studien um etwa das 1,5-fache übersteigen. Korrigiert man jetzt den mittleren Effektwert aller Studien, also diesen Wert von 0,4, um diese verzerrenden Einflüsse, dann bleibt ein durchschnittlicher Effekt von 0,1 bestehen. Immer noch nicht schlecht, aber eben deutlich kleiner als der ursprüngliche Wert. Und zusätzliche Einflüsse könnten dazu führen, dass selbst diese Schätzung noch zu hoch ist. Zum Beispiel, weil es im Schulkontext oft sehr schwierig ist, Studienteilnehmende zu gewinnen und weil die Teilnahme in der Regel freiwillig ist. Wenn das so ist, dann soll es nicht überraschen, wenn die Teilnehmenden an solchen Studien nicht unbedingt repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Schülerinnen und Schüler sind, sondern irgendwie anders. Man kann mit gewissem Recht spekulieren, dass das Personen sind, die sich eher für digitale Technologien interessieren oder die zumindest Lehrpersonen oder Schulleitende haben, die diesen Technologien gegenüber aufgeschlossener sind. Und das könnte dazu führen, dass sie mit mehr Begeisterung oder Vorerfahrung in solche Experimente gehen, was wiederum die gemessenen Unterschiede zwischen Nutzenden und Nichtnutzenden vergrößert. Dieses Phänomen der Selbstselektion ist übrigens ein wichtiger Grund dafür, warum es so schwer ist, experimentell erprobte Interventionen, und das gilt jetzt für alle Arten von Interventionen, nicht nur für digitale Lernressourcen, auf ein gesamtes Bildungssystem zu skalieren, ohne dabei eine Enttäuschung zu erleben. Bevor Sie sich jetzt aber frustriert abwenden und fragen, ob das jetzt überhaupt noch bringt mit diesen digitalen Lernressourcen, zwei kleine Anmerkungen. A. Hören Sie sich den Podcast zum Thema an. Der gibt einen deutlich umfassenderen Einblick in die Thematik. Und B. Machen Sie sich klar, dass gerade im Bildungsbereich selbst minimale Verbesserungen von Lernleistungen über die gesamte Schulzeit kumulieren und gerade dadurch große Auswirkungen haben können. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2011 hat zum Beispiel gezeigt, dass eine Verbesserung von Schulleistungen in der Primarschule von nur 1% das Einkommen im Alter von 28 Jahren um durchschnittlich 1,5% erhöht. Wenn wir annehmen, dass ein ähnlicher Zusammenhang für die Schweiz gilt, können wir hochrechnen, dass eine minimale Verbesserung der Lernleistungen durch den Einsatz digitaler Ressourcen zu einem zusätzlichen Einkommen von 12.000 bis 17.000 Franken über das gesamte Erwerbsleben führt. Also selbst scheinbar geringe Effekte können bedeutsam sein.
Educa, agent novateur.
Es ist also wichtig, dass man den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung mit einer gesunden Skepsis, aber ohne übergroßen Pessimismus entgegentritt. Und in der Regel helfen schon die Antworten auf ein paar grundlegende, vielleicht nicht immer einfach zu beantwortende Fragen, um eine beliebige Studie besser einschätzen zu können. Zum einen die Frage, gibt es zusätzliche Studien, die mit anderen Datensätzen zu ähnlichen Ergebnissen kommen? Beziehungsweise noch besser, gibt es zu diesem Thema bereits Meta-Analysen? Und was sagen diese Meta-Analysen in Bezug auf die Verteilung der gefundenen Effekte? Also nicht nur im Hinblick auf den durchschnittlichen Effekt. Generell gilt, größere Studien, also Studien mit mehr Teilnehmenden, sollten tendenziell Ergebnisse haben, die näher am Durchschnitt liegen als kleinere. Ist das nicht der Fall, wäre das ein Hinweis auf systematische Fehler. In dem Fall ist es in der Regel besser, sich an den Ergebnissen der größeren Studien zu orientieren. Die zweite wichtige Frage, um sich an die Verlässlichkeit eines Studienergebnisses heranzutasten, ist, ob die Studie versucht, einen kausalen Effekt zu identifizieren oder einfach einen korrelativen Zusammenhang misst. Grundsätzlich gilt, dass randomisierte, experimentelle Studien eher geeignet sind, kausale Zusammenhänge zu finden, als Analysen von Beobachtungsdaten. Und Beobachtungsdaten, die Individuen über die Zeit hinweg verfolgen, eignen sich besser als die, die jeden Teilnehmenden nur einmal beobachten. Sogenannte Querschnittsdaten, wie zum Beispiel die PISA-Erhebung. Es gibt zwar Möglichkeiten, aus solchen Querschnittsdaten kausale Zusammenhänge zu isolieren, das setzt aber eine Reihe von Annahmen voraus, die getestet und argumentativ untermauert werden müssen. Gute Studien, die Techniken wie Instrumentalvariablenanalysen, Regressionsdiskontinuitäten oder Strukturgleichungsmodelle anwenden, erkennt man in der Regel daran, dass sie relativ viel Arbeit, also Text und Berechnungen, darauf verwenden, um diese Annahmen zu testen und zu verteidigen. Bei Studien, die das nicht tun, ist die Gefahr groß, dass diese Annahmen eben verletzt sind. Und damit ist der methodische Ansatz dann sogar schlechter als eine Standard-Querschnittsanalyse. Anders gesagt, eine Analyse wird nicht dadurch kausal, dass ein Autor oder eine Autorin das behauptet. Und nur weil ein Strukturgleichungsmodell verwendet wird, heißt das nicht automatisch, dass ein Ergebnis irgendwie kausal interpretiert werden kann. Und natürlich, und auch das darf man nicht vergessen, es gibt Fragen, die gar keine kausalen Antwort brauchen. Der dritte wichtige Punkt bei der Beurteilung der Qualität und Relevanz einer Studie ist, sich zu fragen, wie sich Entscheidungen, die die Studienautoren im Vorlauf zu einer Studie getroffen haben, auf die Ergebnisse auswirken können. Das ist beispielsweise die bereits diskutierte Frage, wer nimmt an der Studie teil und wie repräsentativ sind diejenigen für die Grundgesamtheit, aus der sie stammen. Es betrifft aber auch andere Entscheidungen zu dem, was man Studiendesign nennt. Zum Beispiel die Frage, wie lange eine Studie läuft oder wo sie durchgeführt wird. Es ist relativ gut bekannt, dass der Einsatz digitaler Technologien kurzfristig die Lernmotivation, also tatsächlich die Freude am Lernen, deutlich steigert. Und daher findet man in der Literatur auch die größten Effekte in Studien, die für relativ kurze Zeiträume, nicht mehr als 3 Monate, angelegt sind. Allerdings ist vollkommen unklar, ob das effektiv mit der Ressource zu tun hat oder nur damit, dass sich überhaupt was ändert im Schulalltag. Und man weiß, dass dieser Neuheitseffekt relativ schnell verpufft, dann einer allgemeinen Frustration Platz macht, bevor sowas wie ein produktiver Umgang damit gefunden wird. Das heißt aber auch, dass der gemessene Effekt einer Technologie systematisch von der Dauer einer Untersuchung abhängt. Je länger ein Versuch läuft, desto glaubhafter ist tendenziell sein Ergebnis. Also Vorsicht vor Studien mit 6 Wochen Dauer. Vorsicht auch vor Studien, die in einem anderen Bildungssystem durchgeführt wurden. Wir haben wenig, wirklich sehr wenig gesicherte Erkenntnisse darüber, wie gut sich Ergebnisse beispielsweise aus dem amerikanischen, chinesischen oder indischen Schulsystem auf das Bildungssystem der Schweiz übertragen lassen. Und ganz zum Schluss, wenn Sie alle vorhergehenden Fragen nach der Qualität einer Studie zufriedenstellend beantwortet haben, fragen Sie sich, wie bedeutsam ist eigentlich ein gemessener Effekt für uns? Also was heißt ein Ergebnis, wenn es in weniger wissenschaftlichen Einheiten ausgedrückt wird? Vorher haben wir schon kurz angeschnitten, dass das heißen kann, sich zu überlegen, was der erwartete volkswirtschaftliche Nutzen in Schweizer Franken ist. Eine andere Möglichkeit wäre abzuschätzen, wie viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler dadurch geforderte Grundkompetenzen erreichen. Und natürlich die Frage, gäbe es nicht andere Interventionen, mit denen derselbe Effekt für weniger Geld erzielt werden könnte? Gibt es sekundäre Benefits, Effekte, die eine größere Umsetzung im Bildungssystem trotz möglicherweise höherer Kosten rechtfertigen? Und welchen Aufwand würde eine breitere Umsetzung bedeuten? Grundsätzlich gilt, es ist unwahrscheinlich, dass experimentell getestete Interventionen ihre Wirksamkeit in einem größeren Kontext, also zum Beispiel im gesamten Bildungssystem, beibehalten, wenn sie Verhaltensänderungen erfordern, die weit von der gelebten Schulpraxis abweichen. Wenn sie ein substanziell höheres Qualifikationsniveau erfordern, als es die typische Lehrperson besitzt, wenn sie absehbar auf erheblichen Widerstand in der Öffentlichkeit oder bei Praktikern stoßen, wenn sie teuer sind oder wenn sie vom Charisma einer einzelnen Person bzw. einer kleinen Gruppe von gut ausgebildeten oder engagierten Personen abhängen. Kurz gesagt, es ist nicht ganz trivial, die Qualität und praktische Relevanz von wissenschaftlichen Ergebnissen einzuschätzen. Die gute Nachricht ist, genau dafür ist ja eigentlich das Bildungsmonitoring da. Es ist jetzt also eine sehr gute Gelegenheit, unseren Bericht Digitalisierung der Bildung mal wieder zur Hand zu nehmen oder sich mit neuen Ohren noch einmal durch unsere Podcast-Serie zu hören. Sie finden beides auf unserer Website. Mit diesen wohlmeinenden Worten, besten Dank fürs Zuhören und vielleicht auf bald.
Educa, agent novateur.